Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Moritz Küpper im Studio einen guten Abend. Ja, die Pegel im Südwesten der Republik, sie fallen, doch noch immer ist die Lage kritisch und nun werden auch weitere Opfer entdeckt. Wir schalten gleich nach Bayern, schauen in dieser Sendung auf die Debatten in Berlin rund um die Kriegstüchtigkeit, Regierungsbefragung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, heute, sowie die Steuerentlastungspläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP. Ein Schusswechsel vor der US-Botschaft in Beirut ist Thema. Genauso wie die verschärften Asylregeln in den USA an der Südgrenze zu Mexiko. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr schauen wir ins Land, nach Deutschland. Lange Leitung, warum der Ausbau des Stromnetzes so schleppend vorankommt. Eine Sendung meines Kollegen Manfred Götzke. Zu Beginn aber nun der Blick noch einmal nach Mannheim. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Nach der Messerattacke am Freitag, in dessen Folge ja ein Polizist gestorben ist, gab es wieder in Mannheim wieder einen Angriff. Thomas Wagner.
Gestern Abend, 22.30 Uhr, Rheinau, ein Stadtteil in Mannheim. Der 62-jährige Heinrich Koch, der für die AfD bei den am Sonntag anstehenden Gemeinderatswahlen kandidiert, schlendert durch die Straßen und entdeckt, so wird er es später zu Protokoll geben, einen jungen Mann, der AfD-Wahlplakate abreißt. Koch, von Hause aus Wirtschaftsingenieur, reagiert erbost, stellt ihn zur Rede, will ihn von der Zerstörung der Plakate abhalten. Danach soll der junge Mann, so heißt es im Polizeibericht, mit einem Cuttermesser den 62-jährigen AfD-Kandidaten attackiert und ihm, so Polizei und Staatsanwaltschaft, Stichverletzungen hinter dem Ohr und dem linken Unterbauch zugefügt haben. AfD-Kandidat Koch kommt ins Krankenhaus, wird bei der Messerattacke nach übereinstimmenden Medienberichten aber nicht lebensgefährlich verletzt. Soweit die Meldungslage über den Hergang des Vorfalls, die weitgehend unstrittig ist. Bei der Einordnung des Motivs der Tat zeigen sich allerdings große Unterschiede. Längst ist der mutmaßliche Täter festgenommen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann, so das Polizeipräsidium Mannheim. Das ZDF ergänzt, der 25-Jährige soll wohl deutscher Staatsbürger sein. Zudem heißt es nach Agenturberichten auch, bei der Festnahme hätten die Ermittler deutliche Hinweise darauf erhalten, dass bei dem 25-Jährigen zum Tatzeitpunkt eine psychische Störung vorgelegen habe. Und es lägen keinerlei Hinweise vor, dass der 25-Jährige erkannt habe, wen er da gerade attackiert. Einen AfD-Kandidaten für die Kommunalwahl nämlich. Gegen den 25-Jährigen wurde ein sogenannter Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlages erlassen. Der Mann befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der betroffene AfD-Stadtrat Heinrich Koch sagte dagegen dpa, er gehe von einem politischen Motiv hinter der Messerattacke aus. Und der baden-württembergische AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier legte mit der Anmerkung nach, die Attacke sei auch das Ergebnis der, Zitat, geistigen Mobilisierung gegen die AfD, die ständig außerhalb des politischen Konsens gestellt werde. Der Mannheimer CDU-Oberbürgermeister Johannes Specht sprach in einer ersten Reaktion von einer feigen und abscheulichen Tat, die durch nichts zu rechtfertigen sei. Wer Wahlwerber attackiere, stelle die Basis unserer Demokratie in Frage. Laut ZDF führt tatsächlich die AfD die Liste der attackierten Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in jüngster Zeit an, mit 86 Attacken, gefolgt von Bewerberinnen und Bewerbern der Grünen mit 62 Angriffen.
Thomas Wagner berichtete über einen weiteren Vorfall aus Mannheim, der Tod des Polizisten von der Attacke am vergangenen Freitag. Er hat ja eine erneute Debatte über Abschiebungen ausgelöst in der Hauptstadt in Berlin. Und der Tod dieses jungen Polizisten, er war heute noch einmal Thema im Parlament vor der Befragung des Bundesverteidigungsministers. Aus dem Reichstagsgebäude berichtet Frank Capella.
Es ist ein kurzes Innehalten. Auf der Besuchertribüne sitzen Polizisten in Uniform. Der Kanzler kommt, auch Außenministerin Baerbock ist erschienen.
Ruven-L. starb, weil er ein wichtiges Grundrecht unserer Demokratie verteidigte. Die Meinungsfreiheit.
Bundestagspräsidentin Bärbel Baas erinnert an den in Mannheim ermordeten Polizisten und sie ermahnt zu einer ruhigen Debatte über Konsequenzen, die sich aus dem Attentat des 25-jährigen Afghanen ergeben.
Jede und jeder von uns trägt Verantwortung für das politische Klima in unserem Land. Dazu gehört vor allem ein respektvoller Umgang mit abweichenden Meinungen.
So ganz aber klappt das später nicht. Olaf Scholz hat den Saal längst verlassen. Morgen wird er wieder hier sein, über innere und äußere Sicherheit reden, über Mannheim, aber auch über die Ukraine. Heute steht der Verteidigungsminister Rede und Antwort.
Wenn Sie eine Antwort haben wollen auf Ihre Frage, sollten Sie einfach zuhören, sonst kann ich mich auch wieder hinsetzen.
Boris Pistorius macht die Drohung wahr und setzt sich wieder, als ihm ein AfD-Abgeordneter ins Wort fällt. Die eine oder andere Spitze kann sich der Sozialdemokrat nicht verkneifen.
Es gibt kluge Fragen und es gibt dumme Fragen. Und dumme werden an anderer Seite des Hauses gestellt und meistens auch noch mit Geldzahlungen verknüpft, die gerne auch mal aus Moskau oder aus Peking kommen können.
Parteifreundin Bärbel Baas gibt Kontra.
Herr Bundesminister, ob einem die Frage gefällt oder nicht, finde ich, spielt keine Rolle. Ich bitte wirklich darum, die ein oder andere Kommentierung einfach mal runterzuschlucken.
In der Sache sucht Pistorius die Offensive. Nächste Woche will er seine Pläne für einen Wehrdienst präsentieren, der nicht allein auf Freiwilligkeit beruht.
Ich kann aber bereits sagen, dass ein solcher Wehrdienst nicht völlig frei von Pflichten welcher Art sein kann. Im Ernstfall brauchen wir wehrhafte junge Frauen und Männer, die dieses Land verteidigen können.
Bis 2029 soll es mit der von ihm geforderten Kriegstüchtigkeit soweit sein. Der Kanzler hat kurz zuvor beim Besuch der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung angekündigt, weitere 20 Eurofighter noch in dieser Legislatur in Auftrag zu geben.
Wie hoch ist denn der zusätzliche Finanzbedarf, um diese Kriegstüchtigkeit herstellen zu können?
Will Florian Hahn von der CSU wissen, mindestens 6,5 Milliarden zusätzlich hat Pistorius für das kommende Jahr angekündigt. Ob er sie bekommt, ist unklar. Ich muss das hier nicht machen, soll er gedroht haben. Ob er denn zurücktreten werde, wenn sein Haushalt nicht stimmt, will Hahn wissen.
Ich freue mich sehr über diese Frage, weil sie mir doch Gelegenheit gibt, deutlich zu machen, dass ich nicht offenlege, ob es überhaupt eine solche rote Linie gibt, weil ich nämlich ein erklärter Anhänger einer gewissen strategischen Ambiguität bin. Und das werde ich auch in dieser Frage bleiben.
Sich nicht in die Karten schauen lassen, alles offen lassen, diese sogenannte Ambiguität vermisst mancher beim Kanzler, wenn Scholz den Einsatz von Bodentruppen oder bestimmter Waffensysteme in der Ukraine ausschließt. Deutsche Waffen auf russischem Boden, das hat der Kanzler nach einigem Zögern bewilligt. Der Bundestag hatte ihn zudem zur Freigabe weitreichender Waffen aufgefordert.
Welche Waffensysteme können das denn sein, wenn nicht der Taurus?
Fragt FDP-Mann Markus Faber, künftiger Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt.
Wenn man international unterwegs ist, ist es schon ein bisschen befremdlich, in welcher Art und Weise liebevoll über jedes einzelne Waffensystem in Deutschland diskutiert wird.
Das gäbe es eben nur bei uns in Deutschland. Und so nimmt Schmidt seinen Chef in Schutz, Olaf Scholz und dessen rote Linien.
Frank Kapellan berichtete aus Berlin. Ja, die Zeitenwende, sie ist, sie wird teuer. Über den Haushalt wird ja ohnehin schwer gerungen im Ampelbündnis. Nun will Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP Milliarden Steuerentlastungen durchsetzen. Sein Ziel: höhere Freibeträge und einen Spitzensteuersatz ab höherem Einkommen. SPD und Grüne, die kritisieren vor allem, Reiche würden davon profitieren. Volker Fintermer.
Über 250 Seiten umfasst der Entwurf für ein Jahressteuergesetz, das Finanzminister Christian Lindner heute im Kabinett vorgelegt hat. Doch wer darin eine große Steuerreform der Ampel mit deutlichen Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger erwartet, wird sich getäuscht sehen.
Das Jahressteuergesetz 2024 ist Teil des steuerpolitischen Pflichtprogramms. Es enthält also Rechtsanpassungen, die erforderlich sind aufgrund etwa der Rechtsprechung oder europäischer Vorgaben.
Aber jenseits dieser eher zahlreichen kleinen Regelungen, die mit dem Gesetzentwurf geändert werden sollen, nutzte Christian Lindner die Gelegenheit, um noch ein weiteres Steuerentlastungspaket für dieses Jahr anzukündigen, um darüber der sogenannten kalten Progression im allgemeinen Steuertarif zu begegnen und für eine allgemeine Steuerentlastung der Bürger zu sorgen.
Wir werden für dieses Jahr noch einmal das steuerfreie Existenzminimum anheben müssen. Das ist eine verfassungsrechtliche Verpflichtung. Und wir werden auch für die Jahre 2025 und 2026 den Grundfreibetrag erhöhen. Darüber hinaus ist es zwar kein Gebot der Verfassung, aber ein Gebot der Fairness, auch den Tarifverlauf an die Inflation anzupassen.
Sprich, die höheren Grundfreibeträge sollen Auswirkungen auf die gesamte Steuertabelle haben, sodass höhere Steuersätze künftig auch erst bei höheren Einkommen greifen werden. Wie das Handelsblatt berichtet, soll der Grundfreibetrag, also das jährliche Einkommen, bis zu dem keine Steuern gezahlt werden müssen, zunächst rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres um 180 Euro angehoben werden. Zum Jahr 2025 soll eine weitere Erhöhung um 300 Euro und im Jahr 2026 um 252 Euro folgen. Durch die zusätzliche Anpassung der Steuertarife soll der Spitzensteuersatz dadurch erst ab einem zu versteuernden Einkommen von über 68.000 Euro fällig werden. Christian Lindner äußerte sich heute aber nicht zu weiteren Details, sondern gab nur einen Hinweis auf die mögliche Entlastungswirkung.
Bis zum Jahr 2026 kalkulieren wir in Summe eine steuerliche Entlastung von über 23 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger.
Doch die Pläne sind in der Koalition umstritten. SPD und Grüne sehen keinen Zwang zur durchgehenden Entlastung aller Steuerzahler und würden das gerne auf kleine und mittlere Einkommen beschränkt wissen. Lindner verweist seinerseits auf die notwendige Gleichbehandlung aller Steuerzahler, wenn die Freibeträge angepasst werden.
Der Staat darf nicht der Gewinner von Inflation sein. Es wären automatische, heimliche Steuererhöhungen durch Unterlassung. Und das wäre nicht fair gegenüber der arbeitenden Bevölkerung.
Und mit dem bereits verabschiedeten Inflationsausgleichsgesetz hatte die Koalition schon festgehalten, inflationsbedingte Mehrbelastungen im Steuertarif ausgleichen zu wollen.
Volker Fintheimer aus Berlin, und damit schauen wir nach Bayern. Das Hochwasser in Süddeutschland, es hält ja manche Städte, vor allem an der Donau, immer noch im Atem. Andernorts zieht sich das Wasser zurück, kann begonnen werden mit dem Aufräumen. Und in der Politik, da wird um die richtigen Konsequenzen für den Hochwasserschutz debattiert. In Bayern verfolgt das alles unser Landeskorrespondent Tobias Krone. Können Sie uns einen Überblick über die Lage in Bayern geben?
Ja, die traurige Nachricht zuerst. Es gibt ein viertes Todesopfer in Bayern zu vermelden. Im schwäbischen Jettingen-Scheppach wurde im Mindelkanal eine 79-Jährige tot aufgefunden. Damit sind es insgesamt 6 Todesopfer bei diesem Hochwasser in Süddeutschland. Kurios dagegen die Nachricht einer 32 Jahre alten Frau in Neu-Ulm, die sich vor den Fluten auf einen Baum in Sicherheit gebracht hat, mit leerem Handy-Akku und nach 2 Tagen erst mit einem Hubschrauber gerettet werden konnte. Grob sieht die Hochwasserlage in Bayern so aus. Ganz unten am deutschen Abschnitt der Donau in Passau, da geht der Pegel langsam zurück. Die Altstadt steht teils unter Wasser, aber meist nur knöcheltief. Am kritischsten würde ich sagen, ist es so im mittleren Abschnitt der Donau, in Donauwörth, Kelheim, Regensburg. Da sind Uferbereiche durch das Grundwasser, das auch raufdrängt, so aufgeweicht, dass Dammbrüche drohen. In Regensburg ist der Boden an einer Stelle völlig unterspült. Der Pegel sinkt nur ganz, ganz langsam, zentimeterweise pro Stunde zurück. Meldestufe 4 könnte also bis Freitag andauern.
Sie sagen es, er zieht sich zurück. Wie ist die Bilanz inzwischen? Kann man schon absehen, welchen Schaden das Hochwasser angerichtet hat?
Nein, definitiv noch nicht. Aber klar, da geht's um verschlammte Keller, um kaputte Heizungen, um Wohnzimmermöbel, um zerstörte Ernten auch auf den Feldern. Für diese Fälle hat Ministerpräsident Markus Söder ja einen Soforthilfefonds aufgelegt. 5.000 Euro kann da ein Haushalt bekommen. Und wenn die berufliche Existenz vernichtet ist, dann kann man bis zu 100% Schadensausgleich bekommen. Aber der Name dieses Fonds, der sagt schon viel. 100 Millionen plus X hat ihn Söder genannt. Auch er, auch die Staatsregierung weiß noch nicht so genau, wie viel das kosten wird. Nicht zu vergessen, kaputte Straßen und Brücken, auch das wird ja Geld kosten.
An den Zuflüssen zur Donau geht das Wasser vielerorts zurück. Was passiert dort in diesen Stunden?
Ich habe am Nachmittag mit dem Landrat von Günzburg, Hans Reicher, telefoniert. Und er sagte mir, ganz wichtig sei jetzt, Keller auszupumpen und vor allem den Schlamm wegzukriegen. Dann ist es hier ziemlich warm und wenn der Schlamm trocknet, dann ist er betonhart. In der Günzburger Unterstadt fangen die Menschen an aufzuräumen und zum Beispiel nach dem eigenen Auto zu suchen. Ein Pflegedienst zum Beispiel, der hatte 8 Autos und die hat die Flut mit sich getrieben und im Hof verteilt. Die sind nicht mehr zu gebrauchen. Da muss natürlich jetzt improvisiert werden. Die häusliche Pflege muss ja weitergehen.
Inzwischen diskutiert ja die bayerische Öffentlichkeit und die Politik schon über Hochwasserschutzmaßnahmen. Hat Bayern da in den letzten Jahren genug getan?
Ja, getan wurde schon etwas. Viele fragen sich aber, war das genug Investition und sind das die richtigen Maßnahmen gewesen? Und da stehen die Freien Wähler, die ja mit an der Regierung sind, gerade in der Kritik, weil ihr Chef Hubert Aiwanger, der ja auch Wirtschaftsminister ist, sich in seiner ersten Amtsperiode erstmal gegen den Bau von Poldern an der Donau ausgesprochen hat. Geplant sind mehrere dieser eingedeichten Rückhalteflächen, die man dann kontrolliert fluten kann, wenn ein Jahrhunderthochwasser kommt. Weil die Bauern auf diesen Flächen aber meist dagegen sind, gegen so ein Projekt, war auch Aiwanger dagegen. Bisher ist nur eines von 9 Projekten realisiert worden. Der Umweltminister der Freien Wähler, Thorsten Glauber, betonte jetzt im Bayerischen Rundfunk, der Ausbau der Polder werde kommen. Aiwanger selbst verteidigt sich damit, dass ja dieses Hochwasser eines gezeigt habe, Hochwasserschutz sei vor allem an den kleinen Zuflüssen wichtig. Und da gibt ihm Günzburgs Landrat Hans Reichert von der CSU zum Beispiel prinzipiell auch recht. Bei ihm im Landkreis habe ein kleinerer Polder an der Mindel wahrscheinlich noch Schlimmeres verhindern können. Aber auch er mahnt an, es brauche eine bessere Finanzierung für weitere geplante Projekte und den klaren Rückhalt der Landespolitik, um diese Projekte politisch auch gegen lokalen Widerstand durchzusetzen.
Live aus München, unser Landeskorrespondent für den Freistaat Bayern, Tobias Krone, vielen Dank. Ja, und den angesprochenen Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, den stellvertretenden Ministerpräsident des Landes, den können Sie zu diesem Thema auch hören, hier in unserer Sendung zur Diskussion ab 19:15 Uhr. Und der Klimawandel, das Hochwasser nun als Folge, auch das ist ja in der Diskussion und wird mitunter bestritten. Doch die Statistik, sie ist eindeutig. Georg Ehring.
Der Mai 2024 war weltweit so warm wie kein Mai seit Beginn der Messungen im 19. Jahrhundert. Das sei der 12. Temperaturrekord in Folge, teilte der EU-Klimaforschungsverbund Copernicus mit. Die Temperaturen lagen um 1,52 Grad über dem Wert aus dem vorindustriellen Zeitalter und damit erneut über dem 1,5-Grad-Limit, das dem Pariser Abkommen zufolge in diesem Jahrhundert möglichst nicht überschritten werden soll. Es war der 12. Monat mit Temperaturrekord in Folge. Die Meteorologische Weltorganisation WMO erwartet eine Fortsetzung dieser Entwicklung. Das 1,5-Grad-Limit werde mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% auch in mindestens einem der kommenden 5 Jahre überschritten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres kommentierte die neuen Zahlen bei einer Rede in New York mit drastischen Worten.
We are playing Russian roulette with our planet. And we need an exit ramp off the highway to climate hell.
Wir spielen russisches Roulette mit unserem Planeten und wir brauchen eine Ausfahrt vom Highway in die Klimahölle. Um den Anstieg der Erdtemperaturen in erträglichen Grenzen zu halten, müssten die weltweiten CO2-Emissionen Jahr für Jahr um etwa 9% sinken, doch im vergangenen Jahr seien sie weiter gestiegen, so Antonio Guterres. Zu den aktuellen Temperaturrekorden hat auch das Klimaphänomen El Niño beigetragen, eine Erwärmung der oberen Wasserschichten im Pazifik vor der Küste Lateinamerikas mit Folgen für das Wetter in großen Teilen der Welt. El Niño flaut inzwischen ab, es könnte durch das gegenteilige Phänomen La Niña abgelöst werden. Das könnte die Rekordserie unterbrechen, erwartet Jan Minks vom Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin.
Durch La Niña ist eine Abkühlung zu erwarten. Das bedeutet aber kein Ende der langfristigen Erwärmung. Das ist ganz wichtig. Dafür muss die Trendwende bei den Treibhausgasemissionen gelingen und diese müssen Jahr für Jahr fallen.
Das Institut hat auch errechnet, dass die Erderwärmung sich auch im längerfristigen Vergleich weiter beschleunigt hat. Pro Jahrzehnt werde es derzeit um 0,26 Grad wärmer, angetrieben durch die Freisetzung von 53 Milliarden Tonnen CO2 und anderen Treibhausgasen jährlich.
Die weltweite durchschnittliche Jahrestemperatur, sie wird also nach Einschätzung der UNO bis 2028 mit 80%iger Wahrscheinlichkeit zeitweise die 1,5-Grad-Marke überschreiten. Georg Ehring berichtete und damit kommen wir nach der Berichterstattung aus Bayern zum Hochwasser zurück nach Deutschland. Denn der Klimawandel, er macht ja Hochwasser wahrscheinlicher und hat damit nun auch eine Debatte um die Pflicht zu einer Elementarschadenversicherung befeuert. Gudula Geuter.
Schon die massiven Folgen der Ahrtal-Flut hatten die Diskussion um eine Elementarschadenpflichtversicherung neu aufflammen lassen. Seitdem sprechen sich die Bundesländer dafür aus. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bemüht sich um breiter angelegte Lösungsvorschläge, die in der Ministerpräsidentenkonferenz am 20. Juni besprochen werden sollen. Schon zuvor aber positionieren sich die Länder für diese Konferenz. Unabweisbar, so schreiben die Chefs der Staats- und Senatskanzleien in einem Beschlussvorschlag, sei die Einführung einer solchen Pflichtversicherung für Hauseigentümer gegen Elementarschäden wie eben das Hochwasser. Anfang der Woche betonte im Deutschlandfunk etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU.
Ich verstehe, Freiwilligkeit ist normalerweise immer besser, aber da bräuchten wir eine Absicherung, denn wir können diese Schäden nicht immer jeweils staatlich einfach ersetzen. Wir brauchen da eine andere Grundversicherung.
Denn klar ist, das zeigt die Erfahrung, bei Großschadensereignissen bekommen Geschädigte mindestens teilweise Ersatz. Die Frage ist allerdings, von wem? Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, sieht hier einen Grund auch für die aktuelle Diskussion, wie er im Deutschlandfunk erklärt.
Mein Eindruck ist auch, dass es bei der Bund-Länder-Auseinandersetzung nicht immer nur um die Sache geht, sondern dass es auch darum geht, wie man finanzielle Lasten zwischen dem Bund und den Ländern in die eine oder andere Richtung verschiebt, wie wir das ja noch Überschwemmungen immer wieder in der Diskussion haben, wer dann dafür aufkommt.
Die Bundesländer könnten selbst solche Versicherungspflichten erlassen. Baden-Württemberg hatte das auch schon einmal getan. Sie sehen aber den Bund in der Pflicht. Zuständig wäre dort Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der ist skeptisch, so auch die Haltung seiner Partei. FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Ich wäre sehr dafür, dass allen Menschen in Deutschland ein Angebot gemacht werden kann, eine solche Versicherung abzuschließen. Gleichzeitig will ich darauf hinweisen, dass ein Zwang zur Versicherung ja nicht nur die Hausbesitzer und die Wohnungsbesitzer betrifft, sondern alle Mieterinnen und Mieter, die das direkt mit einer Kostenerhöhung spüren jeden Monat.
Auch Jörg Asmussen von der Versicherungswirtschaft ist gegen die Pflichtversicherung und nennt noch ganz andere Gründe.
Ich glaube, dass man die falschen Anreize setzen würde, wenn man den Eindruck erweckt, irgendeiner zahlt immer für die Schäden. Wie gesagt, Ansatzpunkt muss es sein, an jeder Front Schäden zu verhindern. Das heißt beispielsweise auch, dass man nicht mehr in extrem überschwemmungsgefährdeten Gebieten baut.
Auch im Bund allerdings sind viele für die Pflichtversicherung. Für die Grünen und die SPD, Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalic und Fraktionschef Rolf Mützenich.
Wir sind einfach der Meinung, dass man sozusagen am Ende eines solchen Ereignisses, dann man die Menschen natürlich in den betroffenen Gebieten unterstützen muss. Aber das kann aus unserer Sicht natürlich am besten dadurch geschehen, dass es eine solche verpflichtende Elementarschadenversicherung gibt.
Wenn in Frankreich ein solches Modell gelingt, warum soll es nicht auch in Deutschland letztlich gelingen?
Wobei in Frankreich neben der Pflichtversicherung in Großschadenfällen der Staat einspringt. Wie das in Deutschland geregelt werden sollte, lässt etwa Irene Mihalic offen.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin und wir bleiben in der Hauptstadt ein Stück weit auch beim Thema Immobilien. Denn im Kampf gegen die Wohnungsnot, da greift die Bundesregierung auf eine Idee zurück, die 1990 abgeschafft wurde. Die Wohngemeinnützigkeit soll wieder eingeführt werden. Darauf hat sich die Ampelkoalition verständigt. Das sagt Bauministerin Clara Geiwitz. Johannes Kuhn.
Als die Wohngemeinnützigkeit 1990 abgeschafft wurde, waren die Zeiten andere. Gemeinnützige Wohnungsunternehmen galten bestenfalls als ineffizient, schlimmstenfalls, siehe neue Heimat, als Selbstbedienungsladen. Die Wohnungslage hatte sich entspannt, politisch eine Welle der Liberalisierung eingesetzt. Nun kehrt die Wohngemeinnützigkeit, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, zurück.
Finanzierbare Wohnungen werden stärker gefördert und Unternehmen, die sich der Gemeinnützigkeit sozusagen verschreiben, werden steuerliche Erleichterungen bekommen und werden auch Investitionszuschüsse und Zulagen erhalten. Das ist der Kernpunkt.
So am Morgen in der ARD der SPD-Wohnungsbaupolitiker Bernhard Daldrup. Konkret können gemeinnützige Wohnungsunternehmen, Vereine und gemeinnützige Stiftungen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie vergünstigten Wohnraum bereitstellen. Die angebotene Miete muss dafür unter dem marktüblichen Preis liegen. Die Einkommensgrenze für berechtigte Mieter sei so angelegt, dass theoretisch 60% der Haushalte von der Wohngemeinnützigkeit profitieren könnten. Konkret schätzt die Bundesregierung allerdings, dass zunächst etwa 100 Organisationen und Firmen das Instrument anwenden und etwa 100.000 Mieter davon profitieren könnten. Die Wohnungswirtschaft begrüßte heute die Wiedereinführung. Sie erinnerte aber auch daran, dass dies bei weitem nicht ausreiche, um die 800.000 fehlenden Wohnungen auszugleichen. Wie die Bauwirtschaft drängt man auf Entbürokratisierung und mehr öffentliche Investitionen. Von den Unionsparteien wiederum kam Kritik. Die Regel sei missbrauchsanfällig, hieß es. Es führe am Ende kein Weg daran vorbei, auch die Baukosten zu senken und gezieltere Förderprogramme aufzulegen.
Aus Berlin Der Bericht von Johannes Kuhn. Und damit schauen wir um 18:34 Uhr ins Ausland. Zuerst in die USA, wo US-Präsident Joe Biden eine Verschärfung der US-Asylregeln an der Grenze zu Mexiko angeordnet hat. Ralf Borchert.
Kurz vor seinem Abflug zu den D-Day-Feierlichkeiten nach Frankreich hat Präsident Joe Biden noch ein innenpolitisches Zeichen gesetzt. Er hat die Asylregeln für die Grenze zu Mexiko verschärft. Biden versucht so, bei einem der wichtigsten Wahlkampfthemen gegen Donald Trump zu punkten. Ich bin hierher gekommen, um zu tun, was die Republikaner im Kongress sich weigern zu tun, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um unsere Grenze zu sichern, so Biden im Weißen Haus. Biden bezog sich auf den gescheiterten Versuch, im Kongress ein parteiübergreifendes Gesetz zum Thema Einwanderung zu verabschieden. Die jetzige Neuregelung erfolgt per Erlass. Ein Schritt, den der Präsident ohne Zustimmung des Kongresses gehen kann. Sobald pro Tag mehr als 2500 Menschen irregulär über die Grenze kommen, dürfen demnach keine Asylanträge mehr gestellt werden. Da die Zahl derzeit deutlich überschritten wird, tritt die Regelung sofort in Kraft. Aufgehoben soll sie erst wieder werden, wenn die Zahl irregulärer Grenzübertritte eine Woche lang auf unter 1500 pro Tag gefallen ist. Ausnahmen sollen unter anderem für kranke und unbegleitete Minderjährige gelten. Bei aller Verschärfung der Regeln versuchte Biden, sich gegen Donald Trump abzugrenzen. Ich werde Migranten niemals dämonisieren, so Biden. Ich werde niemals in Bezug auf Migranten sagen, dass sie das Blut unseres Landes vergiften. Damit bezog sich Biden auf eine Aussage in einer Wahlkampfrede Donald Trumps. Trump selbst nannte Bidens Erlass eine reine Show-Veranstaltung.
It's all about show because he knows we have a debate coming up in 3 weeks.
Er weiß, dass wir in 3 Wochen eine Fernsehdebatte haben, so Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Die Wahrheit ist, dass Joe Bidens Exekutiverlass die Invasion nicht stoppen wird. Er ist schwach und beschämend. Auch andere Republikaner, wie der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson, nannten Bidens Asylverschärfung einen politischen Trick, der zu spät komme und zu wenig bewirke. Er sehe weder neues Geld für den Grenzschutz vor, noch Abschiebungen von Menschen, die sich bereits illegal in den USA aufhalten würden, so Johnson. Kritik an Bidens Schritt kommt auch von der entgegengesetzten Seite, vom linken Flügel seiner eigenen demokratischen Partei und von Bürgerrechtsorganisationen. So kündigte der Vizevorsitzende der ACLU, Lee Gellernt, im CNN-Interview rechtliche Schritte an. Wir haben erfolgreich vor einigen Jahren gegen Präsident Trump geklagt, als er versucht hat, einen Asylstopp durchzusetzen, der unserer Ansicht nach dem ähnelte, was Präsident Biden jetzt macht. Wir werden das erneut vor Gericht anfechten. Auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, appellierte an die USA, internationalen Verpflichtungen nachzukommen und das Grundrecht, Asyl zu beantragen, nicht zu untergraben. Präsident Biden hat angekündigt, in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten zum besseren Schutz der Grenze bekannt zu geben. Zahlreiche Fragen zu den neuen Regelungen sind noch offen, auch die, ob Mexiko bei der sofortigen Rückführung von Asylsuchenden kooperiert.
Ralf Borchert berichtete aus den USA, und zu diesem Thema können Sie auch einen Kommentar hören hier bei uns im Deutschlandfunk von meinem Kollegen Markus Pindur. Das Ganze ab 19.05 Uhr in unserer Sendung. Kommentar. Im Nahen Osten, im Libanon, hat die libanesische Armee einen mutmaßlichen Angriff auf die US-Botschaft in Beirut gestoppt. Anna Osius.
Nach dem Angriff auf die US-Botschaft bei Libanons Hauptstadt Beirut ist das Motiv des Täters immer noch unklar. Medienberichten zufolge dürfte die Tat politisch motiviert gewesen sein. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, insgesamt 4 Angreifer seien involviert gewesen. Am Morgen war es vor der US-amerikanischen Botschaft im Libanon zu einem Schusswechsel gekommen. Die Täter sollen bis zu einer halben Stunde lang geschossen haben. Sicherheitsbeamte vor Ort erwiderten das Feuer. Einer der Angreifer wurde angeschossen. Verletzte oder Tote auf US-amerikanischer Seite gab es nicht. Die US-Botschaft bestätigte den Vorfall und erklärte, das Team sei in Sicherheit. Die libanesische Armee durchkämmt jetzt Ortschaften, in denen sich die Täter zuvor aufgehalten haben. Es gab mehrere Festnahmen. Die Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Durch den Gazakrieg und die anhaltenden Kämpfe zwischen der libanesischen Hisbollah und Israel hat sich die anti-amerikanische Stimmung in der Region verstärkt. Viele Menschen geben den USA als engster Unterstützer Israels eine große Mitschuld am Leid der Zivilbevölkerung in Gaza.
Ein Schusswechsel vor der US-Botschaft in Beirut. Anna Osius berichtete zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund über die lange Leitung, warum der Ausbau des Stromnetzes so schleppend vorankommt und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag, unter anderem ja über die Asylgesetzgebung in den USA. Es geht auch um die Wahl in Indien und auch die geplante neue Wohngemeinnützigkeit in Deutschland. Wie gesagt, das Ganze ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit enden Sie diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.